Ich habe dann rumgedruckst und wollte unbedingt noch bei meinen Kumpels bleiben, um Dorf. Und bin dann, was heutzutage fast undenkbar ist, im zweiten A-Jugendjahr rübergegangen zum BVC, zum BV Kloppenburg. Und gut, dann bist du auch schon, so irgendwo hast du dich dann auch schon ins Schaufenster gedribbelt, so nenne ich es mal. Und dann ist der ein oder andere, wird dann schon mal aufmerksam.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Genauer gesagt, die letzte Folge des Jahres 2025. Fast drei Jahrzehnte war unser heutiger Gast für den SV Meppen aktiv. Als Spieler in der ersten und der zweiten Mannschaft, als Co-Trainer und Trainer. Wir begrüßen ganz herzlich Mr. Übersteiger Robert Toben. Moin Robert.
Moin Moin.
Ja, wir wollen heute mit dir im Rasenschnack natürlich über den anstehenden Budenzauber reden, denn dort zeichnest du ja gemeinsam mit Frank Faltin für die Zusammenstellung der Mannschaft zusammen beim SV Meppen. Mhm. Und vor allem kannst du natürlich über die größte Zeit des Vereins berichten, nämlich aus der zweiten Bundesliga. 11 Jahre hat der SV Meppen dort gespielt. Du warst ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft. Wir blicken darauf zurück und wollen natürlich auch schauen, was danach passierte. Ja, wenn wir jetzt erstmal auf den Budenzauber eingehen. Der findet am 3. Januar statt, 12. Auflage in der Emsland Arena Lingen. Der SV Meppen ist wie immer dabei. Ja, wie sehen dann die letzten Tage jetzt vor diesem Turnier der Traditionsmannschaften bei euch aus?
Eigentlich unverändert, also für mich zumindest unverändert. Wir gucken natürlich, dass wir eine gute Mannschaft zusammen haben und das haben wir. Wir haben uns jetzt am Samstag nochmal in Emsbüren getroffen. Und die Jungs, also in Emsbüren deshalb, weil Kunstrasen, die Jungs wollten da nochmal ein bisschen dribbeln. Sonst machen wir das hier immer in Meppen in der Halle. Die Beteiligung war jetzt nicht ganz so groß, weil die haben ja auch alle Aufwand. Obwohl jetzt Dogi, Hüseyin Dogan, also in Klammern Hüseyin Dogan, ganz aus Braunschweig kommen muss. Und einige andere haben auch eine lange Anfahrt. Von daher nicht ganz so groß, aber am Samstag treffen wir uns wieder und dann schauen wir mal. Es geht da eigentlich nur um Spaß. Also wir können nicht einen, der jetzt, ich sag mal, XXL braucht, dann in L reintrainieren. Das funktioniert in so einer kurzen Zeit nicht. Aber die Jungs wissen, was zu tun ist und es macht Spaß. Und darauf kommt es auch an.
Hm. Wie setzt sich eure Mannschaft zusammen? Baut ihr den Kader nochmal um im Gegensatz zum letzten Jahr? Oder gibt es möglicherweise noch kurzfristige Absagen oder Ausfälle?
Wir sind ja die letzten Jahre, das muss man ja ganz klar sagen, wir haben uns ja immer verjüngen müssen auch. Ich habe das auch seinerzeit auf der Pressekonferenz gesagt. Wir haben nicht den Fundus einer Erste- oder Zweitligamannschaft. Das tut meinen Jungs jetzt nicht weh, wenn ich das sage. Der Pool ist eigentlich überwiegend vierte Liga. Und dafür spielen sie einen hervorragenden Ball. Also ich sehe da keinen Leistungsabfall gegenüber Erste- oder Zweitligisten. Wir haben ja mit Thilo Leugers nochmal dazu, mit Max Krämer nochmal zwei dazu bekommen. Ein, zwei hatte ich noch oder haben wir noch. Nicht ich entscheide es nicht alleine, sondern insgesamt entscheiden wir das dann mit Helmer Bujan und Frank Faltin zusammen. Aber du musst ja dann, wenn du 17, sage ich jetzt mal, oder 18 oder 20 gleich stark hast, musst du dann auch wieder welchen wehtun, auch in dem Bereich, auch wenn sie älter sind. Will keiner Nein hören, so ist es nun mal eben. Ja, dann kommt der Ehrgeiz durch, wäre bei mir genauso. Ich wäre dann auch ein bisschen beleidigt, würde mich dann schnell wiederholen. Aber so geht es den Jungs auch. Deswegen von vornherein, eigentlich bleibt es so. Und damit können wir also auch beruhigt ins Rennen gehen.
Hm. Ihr seid mit Osnabrück und Bochum in der Gruppe. Osnabrück ist ja nicht immer der euer Gruppengegner. Jetzt wart ihr die letzten beiden Male auch im Endspiel, habt dann gegen Bielefeld und zuletzt gegen HSV dann das Endspiel verloren. Dann kann es doch eigentlich nur eine Zielsetzung geben, oder?
Fangfrage. Genau. Wir haben die letzten Jahre super performt. Das kann man nicht anders sagen. Also es war wirklich klasse und man kann nicht so arrogant sein und an diese Sache rangehen und sagen, wir buchen jetzt wieder das Endspiel. Wir hoffen das natürlich. Ich glaube auch, dass es dem Budenzauber, dem Turnier insgesamt, dem Veranstalter gut tut, das ja, aber es ist jedes Mal wieder geht es bei null los, diesmal auch, wir sind mal gespannt. Die Chancen sind da, auch wenn ich jetzt höre, dass der ein oder andere Verein, Werder war letztes Jahr nicht so stark, Osnabrück, ich will dir nicht wehtun, aber auch nicht so. Ich glaube, dass die auch etwas jünger ins Rennen gehen, aber wir werden sehen. Also wie gesagt, geht bei null los. Endspiel wäre wunderschön und wenn du dann 3-0 führst, solltest du es dann auch über die Ziellinie bringen.
Ja, das stimmt. Du hast selbst in den Anfangsjahren, also 2014 war ja die Premiere beim Budenzauber Emsland. Am Anfang hast du selbst auch noch mitgespielt. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das tue ich mir in Anführungszeichen nicht mehr an?
Der kam bei uns mit mehreren Leuten gemeinsam. Der eine oder andere hat es dann noch ein bisschen länger gezogen. Also wir im gleichen Alter, so wie Bojan Helmer. Also zu der Zeit war es tatsächlich auf Augenhöhe. Trotz man dann, ich sag mal, um die 50 war, da war das, ich sag mal, das Alter, der Altersdurchschnitt war ganz anders. Das hat sich ja nach unten reduziert dann. Du merkst es dann irgendwann und musst dann auch ehrlich sein. Und dazu kam tatsächlich bei mir, ich glaube, ich lerne es auch sonst nicht, die eine oder andere Verletzung. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt noch gedacht, ich wäre der Größte.
Also stehst du jetzt in dem Fall hinter der Bande.
Ja.
Was passiert zwischen den Spielen und was passiert vor allen Dingen, wenn das Turnier vorbei ist? Sitzt ihr noch lange zusammen? Ist das ein harter Kern, der irgendwie noch weiterzieht? Was macht ihr dann an so einem Abend?
Also zwischen den Spielen muss man wirklich sagen, ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt. Also wir machen von der Firma, ich arbeite bei der Firma Lund in Lingen, machen da auch als Sponsor noch so ein bisschen mit. Da gehe ich mal kurz hoch, die Kunden begrüßen. Aber ansonsten ist die Zeit, du hast doch nicht mal die Ruhe, Spiele zu beobachten, weil es ist nun mal auch eng getaktet, muss man sagen. Eben drum, weil Fernsehen dabei ist, live über die 4-5 Stunden. Die Zeit fliegt so weg. Ein bisschen Smalltalk, vielleicht noch mal was trinken, ein bisschen was essen. Und dann kurze Besprechungen, die Trainer da machen. Dann gehen wir auch immer wieder rein oder mit rein. Und schon geht's weiter. Und zu der zweiten Frage. Ja, wir haben uns schon abends... also die Jungs sind, was man sich dann auch verdient hat nach so einem Turnier, sind da sowieso auch während des Turniers, ich war nicht so locker wie die und haben hinterher auch, ja, mögen auch gerne mal ein Bierchen trinken. Wir waren auch schon in Lingen mit. Beim letzten Mal war es tatsächlich so, ich hatte Besuch, ein ehemaliger Spieler, Kollege und guter Freund ist mit seinem Sohn da gewesen, Christoph Hanses und sein Sohn Florian. Okay. Und das hat Frank Faltin und seine Barbara, die haben es auch zum Anlass genommen, mit zu uns zu kommen. Dann hatten wir sonst noch ein bisschen Besuch. Und haben das dann ausgiebig diskutiert, tatsächlich nicht bei Wasser, gebe ich zu.
Ah, okay. Ja. Nicht bei Wasser ist vielleicht ein gutes Stichwort, was deine aktive Laufbahn beim SV Meppen anbetrifft. Du bist in Line geboren, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Linear geboren,
ja.
Okay.
Mhm.
Hast in Lindern erst Fußball gespielt. Mhm. Wie ist denn der SV Meppen damals auf dich aufmerksam geworden? Weil wir sprechen ja von der Zeit Anfang, Mitte 80er Jahre. Mhm. Da gab es vielleicht das Scouting in dem Sinne noch nicht. Wie konnte dich der Verein dann auch hierher locken?
Das gab es tatsächlich. Scouting war ja sehr, sehr dürftig, bis gar nicht vorhanden. Das hing und war damals oder lag damals auf den Schultern der Kreisauswahltrainer, so habe ich das zumindest noch in Erinnerung. Wir hatten dann vom Schwarz-Weiß-Lindern-Spiel gegen die Jugend von, ich glaube, im D-Jugendbereich muss es gewesen sein, gegen Kloppenburg. Da hatte ich dann wohl einen guten Tag. Wohl ein paar Tore gemacht und dann war damals Hans Hocharzt der Kreisauswahltrainer und der hatte mich dann eingeladen und dann ging das relativ fix, also ein gewisses Talent muss da gewesen sein. Dann kam auch Bezirks-Niedersachsen-Auswahl und dann, ich will jetzt nicht zu lange ausholen, aber dann kamen auch die Vereine. Herzlake spielte zu der Zeit hoch, der VfB Oldenburg, der SV Meppen, aber ich hab dann rumgedruckst und wollte unbedingt noch bei meinen Kumpels bleiben, am Dorf. Und bin dann, was heutzutage fast undenkbar ist, im zweiten A-Jugendjahr rübergegangen zum BVC, zum BV Kloppenburg. Und gut, dann bist du auch schon, so irgendwo hast du dich dann auch schon ins Schaufenster gedribbelt, so nenne ich es mal. Und dann ist der ein oder andere, wird dann schon mal aufmerksam. Und wenn du dann dran bleibst, wir hatten mehrere gute Spieler. Da trennt sich aber die Spreu vom Weizen mit 16, 17, 18, was das normale Leben anbelangt. Und ich hatte da schon ziemlich einen Fokus. Dann hatten wir auch ein Pokalspiel gegen SV Meppen. Dann haben wir die auch rausgekegelt. Ob das dann der Anlass war, Da war Rainer Perseke zu der Zeit Trainer, ob das okay. der Anlass war. Oder ob die vorher auch schon, das kann ich nicht genau sagen. Aber dann habe ich aber meine Ausbildung da noch zu Ende gemacht. Das war Bedingung für mich. War da immer noch nicht ganz klar, aber dann hatte ich die mit 20 schnell zu Ende als Schlosser oder als Maschinenschlosser, Mechatroniker. Und bin dann mit 20 hier rüber gewechselt.
Okay. Hast dann von 1984 bis 1999 in Meppen in der ersten Mannschaft gespielt. 2012 bist du auch in die Jahrhundertelf des SV Meppen gewählt worden. Als ihr dann 1987 in die zweite Bundesliga aufgestiegen seid, das war ja pünktlich zum 75-jährigen Vereinsjubiläum. Was hast du persönlich für eine Erinnerung, insbesondere an diese Saison und natürlich auch an diese Aufstiegsrunde?
Also die Saison war... Es war nicht auszudenken, dass wir da oben, also dass wir da oben landen als norddeutscher Meister, haben wir das, glaube ich, Deckel drauf gemacht bei Werder. Hatten eine riesentolle Rückfahrt. Haben dann hinten im Bus nicht viele Plätze gebraucht. Da saßen wir dann meistens mit einem leichten Bier und haben dann richtig gefeiert und richtig Gas gegeben. Das war toll. Wer hat denn gedacht, dass wir in die Aufstiegsrunde kommen? Und dann, wer denkt denn, dass wir dann aufsteigen in die zweite Liga. Es war ja vermessen, oder wäre vermessen gewesen oder war zu der Zeit vermessen, obwohl dann unsere Frauen dann vorm Erkenschwick-Spiel tatsächlich zusammengesessen haben und so wie man das dann so sagt, mein Pferd, mein Haus, mein Auto, natürlich dann auch spaßeshalber und dann kommst du natürlich wieder und fährst du mit dem Bus vor und brauchst du keinen Meter selber machen, wie du von Erkenschwick wiederkommst, bist aufgestiegen. Und die Begeisterung war so groß und dann haben wir hier natürlich auch weiter gefeiert. Also das Wort feiern benutze ich relativ oft, man darf aber nicht verkennen, da muss ich mal einmal kurz reingrätschen. Also wir waren sehr, sehr fokussiert, absolut. Wir hatten eine super Truppe, ich weiß nicht, ob es sowas nochmal wieder gibt. Vor allen Dingen, wenn so viele Spieler aus dem Radius, aus dem engen Radius kommen. Das war einfach Glück vielleicht auch, wir hatten einen guten Trainer mit Rainer Perseke. Es war alles irgendwo kein Zufall. Wir hatten Spieler dabei. Also ich will jetzt keinen ausklammern. Das ist immer, die wissen alle, wo ich wohne. Ich würde sonst ein, zwei vielleicht ausklammern. Aber jeder von denen könnte also tatsächlich oder konnte zu der Zeit ein Spiel entscheiden. Das war also mega. Ob das angefangen hinten, ja gut, Hermann Rühlander vielleicht da nicht. Aber angefangen hinten mit Hermann Alting durch seine Freistöße, durch seine Vorstöße auch. Übers Mittelfeld mit Bernd Dieters, der dann mehr defensive Rolle gespielt hat, aber gelernter Stürmer ist, mit dem Jupp, mit Didi Suhlmann, der ja auch sehr viel Hütten dann gemacht hat in der Aufstiegsrunde, Martin van der Pütten, meine Wenigkeit und. Also wir waren zu der Zeit auch ein Kader, den wir selber vielleicht auch unterschätzt haben, was vielleicht zu dem Zeitpunkt von der Bescheidenheit her vielleicht ein Plus war für uns.
Mm, du hast es angesprochen, letztes Spiel in Erkenschwick, ihr habt das dann gewonnen, dann seid ihr nach Hause gefahren, seid sozusagen auf Schultern vom Bus ins Vereinsheim getragen
tatsächlich
worden.
Tatsächlich so, ja.
Ja, das war ja eine komplett andere Zeit, also ich kann mich noch erinnern, man hat vielleicht übers Radio Ergebnisse wahrnehmen können, es gab noch kein Internet, vielleicht hat man einen Videotext zu Hause gehabt. Wir haben dann, wie hast du das denn wahrgenommen? Wie habt ihr dann telefoniert auf dem Rückweg und die Leute informiert? Wart ihr überhaupt darauf vorbereitet, was euch hier erwarten würde?
Nein, also will ich in keinster Weise. Damit war nicht zu rechnen. Aber gut, getrommelt hat man damals auch nicht mehr, das stimmt schon. Wir haben damals auch Telefon gehabt, Handy und so weiter, natürlich außen vor. Aber das muss dann, geht dann rasend schnell. Auch scheinbar dann zu der Zeit schon rasend schnell. Es war hier alles angerichtet, also die Fans waren hier, es waren ja auch schon zig Fans mit, die dann wahrscheinlich auch von unterwegs irgendwo versucht haben, Kumpels anzurufen, Radio. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber zu der Zeit war sicherlich das Radio noch mehr im Fokus und die waren natürlich bei der Aufstiegsrunde, ich schätze mal, der NDR etc. dann auch, Streamdienste gab es dann noch nicht, aber die waren dann auch dabei und dann war es hier, ich weiß es nicht mehr, ich kann die Zahl nicht mehr genau sagen, aber es ist tatsächlich so, wie du es gerade sagst. Laufen selber brauchen wir nicht. Wir wurden tatsächlich getragen.
Ja. Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, also ihr habt damals die Aufstiegsrunde mit Remscheid gehabt, mit Arminia Hannover, mit Erkenschwick und Hertha BSC. Man muss sich das mal vorstellen, die Saison war gelaufen und ihr habt noch eine riesen Aufstiegsrunde innerhalb, glaub, von 4 Wochen oder so gespielt, mit Hin- und Rückspiel, was heute wahrscheinlich undenkbar wäre, dass man das in dieser Ausführlichkeit dann nochmal machen würde. Ne?
Ja, zumal dann nach so einem Saisonabschluss dann, wie gegen Werder Bremen. Es gilt ja für alle anderen auch, die in die Qualifikation müssen, dann eher schon mal was abfällt. Und da musst du ganz normal wieder und vor allen Dingen alle vom Staff bis zum Zeugwart, alle dabei und müssen die Spannung halten. Und was dann in dem Moment nicht ganz so einfach ist, und wie du schon richtig sagst, es waren etliches an Spiele, da waren da zu der Zeit, was auch kaum einer glaubt, Hertha war auch dabei, Hertha BSC. Es ist aber dann, okay, in dem Moment ist es für alle gleich, aber du musst dann nochmal den Fokus drauflegen und ja, es ist uns sehr, sehr gut gelungen. Wir waren trainiert, waren wir sowieso immer unter Rainer Perseke sehr, sehr gut. Also an Konditionen hat es nicht gemangelt, vielleicht hat es woanders mal gehapert, aber da ganz sicher nicht die Vorbereitung. Also wenn ich da an die erste Vorbereitung denke, die ich hier also mitgemacht habe, wo wir dann 4 Einheiten geschoben haben, in Rheine war, das war schon zu der Zeit also so schon brutal.
Mhm. Dann habt ihr euer erstes Spiel in Offenbach gemacht in der zweiten Bundesliga, ja, nach dem Aufstieg. Das war der 22. Juli 1987, ein Mittwochabend. Mhm. Ihr habt 3-0 verloren. Habt ihr da gedacht, okay, das können wir uns eigentlich abspringen, wir sind chancenlos? Oder es muss da ein komisches Gefühl gewesen sein dann.
Ja, wir wurden relativ schnell oder brutal geerdet, aber wir waren vom Charakter her waren wir nicht so. Also klar, man ist erstmal vom Kopf gestoßen, man bekommt erstmal neue Grenzen noch aufgezeigt, man weiß, aha, okay, hier ist alles nochmal ein Stückchen schneller, und das ist auch tatsächlich so geblieben. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich mal in Ruhe mal einen Ball annehmen konnte. Das ist also in der ersten Liga meiner Meinung nach. Wir haben ja auch Pokalspiele gegen Erstligisten gehabt und so weiter. Das Spiel viel, viel mehr im Raum. Ganz anders wie hier war ein Tempo drin. Das war brutal. Das kannten wir nicht. Und wir haben aber dann beim nächsten Heimspiel sind wir gleich wieder so gestartet. Dann hätte man nach dem zweiten, dritten Spiel, wenn man dann verloren hätte, wahrscheinlich tatsächlich, oder wäre angefangen zu zweifeln, hier haben wir einen Turnaround dann geschafft. Und, aber klar, wir mussten umsatteln und sicherlich auch im taktischen Bereich ein bisschen was ändern. Wir haben aber die Lektion relativ schnell gelernt.
Mm. Nächstes Heimspiel hast du angesprochen. Ja, sagt dir der Name Hans-Jürgen Gede noch was?
Ja.
Genau, ihr habt dann zu Hause gegen Fortuna Köln 4 Tage später, ja, nach dem Offenbach-Spiel gespielt. Das war dann Sonntag. Nach 12 Minuten liegt ihr 0-2 hinten. Hans-Jürgen Gede war damals derjenige, der beide Tore gemacht hat. Dann Josef Menke 2 Tore gemacht, Martin van der Pütten, glaube ich, das Siegtor, das 3-2. Wir haben im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Was sagst du, wie viele Zuschauer waren beim ersten Heimspiel in der zweiten Bundesliga?
Ja, ich hätte also, weil man das hier so gewohnt ist, ich hätte über 10 gesagt, aber da liege ich ja dann wohl völlig falsch.
Ja, es waren 5.800. Okay, ja, das war für den Start vielleicht ein bisschen, also ich hätte persönlich mit mehr gerechnet, obwohl man das Gefühl hatte, ich war auch im Stadion, dass es schon relativ voll war. Es kam dann später auch viele Spiele, wo 5-stellige Besucherzahlen vor Ort gewesen sind. Es heißt, dass die meisten Spieler nach dem Aufstieg Einheitsverträge bekommen haben.
Das kann ich bestätigen.
1.100 bis 1.200 D-Mark. Das heißt also umgerechnet gut 600 Euro heutzutage. Stimmt das?
Ja. Das ist tatsächlich so. Man hat die Gunst der Stunde genutzt oder uns ausgenutzt. Wir hatten ja, Gott hab ihn selig, und ist ja auch der Einzige, den wir permanent immer gesiezt haben. Wolfgang Gersmann hast du da ganz clever eingefädelt. Sehr optimistisch Profiverträge vorbereitet, wo dann diese Summe auch eingetragen war. Und wie sage ich es vorsichtig?
Ihr wart unterbezahlt.
Zu der Zeit hat der Verein sicherlich dann Geld verdient. Das sah man dann hinterher in den Investitionen auch an, ob das die neue Tribüne, Flutlicht etc. auch alles gewesen ist. Ist auch okay. Man wusste auch nicht, wo es hingeht. Wir waren ja auch noch teilweise, also ich war noch in der Ausbildung. Ich machte meine zweite Ausbildung gerade zum Industriekaufmann. Der Verein konnte jetzt auch nicht, vielleicht die Fernsehgelder wusste man, was man da zu erwarten hat. Aber zu der Zeit gab es dann sicherlich auch Punktprämie, Auflaufprämie, Siegprämie, wie auch immer, sodass man sich was dazu verdienen konnte. Nee, gut, das andere lasse ich dann weg.
Hast du dir was gegönnt vom ersten Gehalt als Fußballer? Oder weißt du es nicht mehr?
Nee.
Du weißt es nicht mehr.
Ich hab mir definitiv nichts Besonderes gegönnt, weil so horrend war die Summe nicht. Das reichte nicht für ein Boot.
Ja, okay. Heute sollen es ja zwischen 7.000 und 35.000 Euro im Monat sein bei den Zweitliga-Fußballern. Natürlich abhängig vom Alter, Vertrag und Prämien und so weiter. Wird man da ein bisschen neidisch so im Nachklapp?
Überhaupt nicht. Alles hat seine Zeit. Also da ist es auch nie... Ja, ich bin jetzt kein besonderer Kerl oder sonst, aber neidisch, das ist davon bin ich weit weg. Was vielleicht in der Spitze übertrieben wird, da bin ich wieder bei den Leuten, ja, und bei der Kritik dann auch, die immer wieder auflampern, bei der Formel 1, beim Basketball, beim Fußball sowieso, was dann vielleicht bei den Randsportarten etwas untergeht, wie jetzt bei den Damen, beim Damenfußball, der kommt ja jetzt auch etwas, aber bei den Damenhandball, bei der Nationalmannschaft jetzt, wo vielleicht dann die Schere etwas oder viel, viel zu groß ist. Aber ansonsten, ich neide das keinem, wenn das wirtschaftlich drin ist. Es ist ja dann sicherlich, oder nicht in jedem Fall gerechtfertigt, sicherlich nicht, aber nein. Wir hatten unsere Zeit und man muss auch eins ehrlicherweise sagen, wir waren ja auch noch mit... ob das Jupp Menke, Frank Falt, Team Bernd, das meine Wenigkeit. Wir waren in Lohn und Brot, also wir haben nebenbei, so gut es ging, auch noch 15 bis 20 Stunden gearbeitet. Das blieb uns ja dann auch noch. Und wie gesagt, was ich eingangs schon gesagt habe, der Verein wusste ja auch nicht, wo es hingeht. Dazu kommt genau, dass wir irgendwann ja auch mehr verdient haben. Also irgendwann waren wir auch... sind wir ja auch schlauer geworden, beziehungsweise liefen die Verträge aus und Begehrlichkeiten waren auch da oder hat man bei anderen Vereinen auch geweckt. Mhm. Da kriegst du dann Anrufe und dann geht das Verhandeln los. Zu der Zeit hat man das alles selber gemacht. Heute haben die ja schon in der 8. Liga schon irgendwelche Spielerberater, was ich völlig übertrieben finde. Aber nun gut, sei es drum. Aber dann war jeder auch seines eigenen Glückes Schmied und es war dann mit den Einheitsverträgen vorbei und dann... Ja, haben wir für hiesige Verhältnisse, war das völlig okay.
Hm. Du warst ja bekannt als Mr. Übersteiger. Dafür wirst du ja heute noch, oder so wirst du heute ja teilweise noch gerufen. Sieht man vielleicht heute tatsächlich häufiger als zu der damaligen Zeit. Wie bist du drauf gekommen? Wie hast du es gelernt? Das war ja nicht selbstverständlich, dass in der zweiten Bundesliga man einen Übersteiger da macht. Nee. Du warst ja links außen und ja. In der meisten Zeit links außen.
Ja. Ne?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger 50, the 40, the 30, there's the... und mehr. Giro Deluxe, mein Konto mit Extra. Perfekt für SV Meppen-Fans.
Also es war tatsächlich so, ich kam ja dann aus Lindern beziehungsweise dann über Kloppenburg, da habe ich tatsächlich vieles selbst gemacht oder war sehr, sehr egoistisch am Ball. Das ist mir dann hier auch ein paar Mal mitgeteilt worden, dass ich vielleicht auch mal abspielen könnte. Es ist ein Mannschaftssport, ja, das war dann neu für mich. Und nein, ich hatte dann, das war ein kleiner Spaß, ich habe Hannes Bongartz gesehen beim 1. FC Kaiserslautern, okay. Muss das gewesen sein. Der hatte den drauf und immer wenn ich irgendwas gesehen habe, was Neues, dann bin ich raus und habe es geübt und hier war es tatsächlich so, wenn du den im richtigen Tempo machst, ist es nach wie vor noch eine Waffe. Am besten du machst ihn beidfüßig, aber du kannst ihn beidfüßig, also dass du dann würde ich sagen, so war es bei mir zumindest in 80% der Fälle, bist du dann auch dran vorbei. Heute gebe ich dir auch recht, man sieht den öfter, man sieht den aber öfter im Stand. Mhm. Dass die Leute so über den Ball tänzeln, aber kommen nicht dran vorbei. Mhm. Also du musst dir dann schon ein Herz fassen und sagen, okay, das ist jetzt meine Idee und den mache ich jetzt. Vielleicht noch einen zweiten hinterher, weil er das schon weiß, dass du oft den Übersteiger machst, dann ist es noch was anderes. Du hast auch die Möglichkeit, als rechts oder links außen einen Übersteiger nach außen zu machen, nach innen zu gehen, abzuknicken. Und das habe ich in meinem Stützpunkt immer mit den Kindern geübt. Der ein oder andere hat sich dann auch getraut. Warum das heute? Also für mich noch zu wenig heute. Bayern München hat ein, zwei Kicker dabei. Ich vergleiche mich nicht mit denen, also so übergeschnappt bin ich nicht, aber wenn du den kannst, ist es immer noch sehr effektiv.
Mm, absolut, ja. Rainer Persicke, der ist heute 78 Jahre alt, der war damals euer Aufstiegstrainer, der war ja im Hauptberuf noch Zivilangestellter bei der Bundeswehr. Mhm. Der ist dann 1991 entlassen worden, also 4 Jahre nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. Horst Ermantraut ist dann der Nachfolger geworden. Was war das eigentlich für ein Gefühl auch für euch älteren Spieler, die schon länger in dem Verein waren? Hat man so gespürt, okay, jetzt ändert sich was? War das vielleicht auch so ein bisschen so nach dem Motto, okay, der Verein verliert in Anführungszeichen seine Unschuld so ein bisschen, weil er sich profihafter aufstellen will?
Also es war ja so, da muss man alle Beteiligten ein großes Lob aussprechen, die von Anfang an dabei waren oder so lange dabei. Bernd Dieters, Jupp und so, die haben ja noch deutlich länger unter Rainer gespielt. Aber Rainer Persicke hat also die Spannung sehr, sehr lange hochgehalten. Das muss man ganz klar sagen. Das ist sein Verdienst. Dass du dann, ich sag mal, insgesamt so ein bisschen am Boden verlierst, ich sag mal, mit den teils arbeitenden Profis dann noch und den absolut zu der Zeit amateurhaften oder der Geschäftsstelle, die alle ehrenamtlich gearbeitet haben. Entschuldigung, ich will jetzt nicht amateurhaft in dem Sinne sagen. Ich muss sagen, dann ehrenamtlich.
Genau.
Und größtes Lob, mehr gibt es ja gar nicht, dass das über die Jahre geschafft hat. Dass sich das dann irgendwann festläuft, vielleicht ist ganz normal und dann muss auch mal was passieren. Man kennt das selber also auch. Also ich als Spieler wäre auch, also nach 3-4 Jahren ist vielleicht auch der erste Lack ab. Also es sei denn, der Kader dreht sich immer wieder oder du hast immer neue Spieler. Und von daher ist das also erstmal ein großes Lob. Und dann war es aber so, dass dann Horst Ermantraut kam, mit ihm auch neue Ideen. Es wurde dann die Sportschule Köln mit dazugenommen, mit zu Rate gezogen, auch mit Laktatwertmessen unter Belastung und. Es gab dann eine Belastungssteuerung für die Ausdauerschwächeren. Es wurde in Gruppen teilweise dann trainiert und es ging sehr, sehr professionell zu vor allen Dingen. Aber das hatten wir unter Persicke auch schon. Aber ich sag mal, die Vorbereitung auf die Spiele, die war schon mega professionell. Ich würde sagen, das ist, könnte man sich heutzutage eine Scheibe abschneiden. Mhm. Was also auch bei den Heimspielen, wie aber auch bei den Auswärtsspielen, es gab es nicht. Das ist eine längere Busfahrt wie eine Dreiviertelstunde. Dann war ein Tag vorher Anreise. Das ist für mich, wenn du was willst, unbedingt erforderlich. Mhm. Das macht so viel aus, dass du den Fokus dann dahin hinlegst, dass du morgens vielleicht noch zusammen dann, egal jetzt, ob das jetzt früher war es dann, ob das Nürnberg und so, da war es sowieso was anderes. Aber auch hier, ich sag mal Hannover, würde ich keine Tagesreise von machen. Würde ich also tags vorher anreisen, morgens, wenn das ein Abendspiel ist, morgens kurz anschwitzen, mittags gut essen und dann den ganz normalen Ablauf machen mit Besprechung, wie sich das gehört, um dann auch optimal vorbereitet zu sein. Das ist also meiner Meinung nach Bedingung auch, um hier auch um hochzugehen.
Mm. Horst Ermantraut ist übrigens vor kurzem 70 geworden. Am 11. Dezember hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der war dann 5 Jahre hier, dann kam Paul Linz. Danach kam dann Wolfgang Rolf, der sollte eigentlich noch die zweite Liga noch retten. Ging dann aber leider runter. Dann kam Mirko Votava, der sollte dann den Wiederaufstieg schaffen. Was waren das? Was hat sich bei den Trainern so, was ist bei dir hängen geblieben? Vielleicht im Positiven oder auch im Negativen?
Also bei Ermantraut, bei Horst war es so, er war ja sehr speziell. Das ist kein Geheimnis. Ich sag's mal jetzt so frei raus, tat dann irgendwann den Spielern auch nicht mehr gut. Es war dann auch, ich glaube, nach dem Hannover-Spiel, wo wir dann gesagt haben, es ist nicht mehr 12, es war schon kurz nach 12. Also Horst, Glückwunsch noch zum 70. und auch in allen Ehren. Aber zu der Zeit musste dann irgendwo gehandelt werden. Das sieht man dann mit einem gewissen Abstand sicherlich als Trainer auch ein, weil es ja dann auch in die richtige Richtung ging. Ja. Paul Linz hat ihn abgelöst. Paul ist ja ganz anders rangegangen. War auch nicht mehr viel zu verlieren, aber hat dann, sagen wir es mal so, noch eine Hierarchie festgelegt in der Truppe, wo wir dann, die uns ja gut getan hat, mit einem lockeren Training, also mit anderen Trainingsinhalten, wo man erstmal wieder Augenmerk auf Spaß legt. Dazu musst du dann immer noch das nötige Glück haben, Spielglück haben. Zu der Zeit aber tatsächlich war ich auch, genau, hatte ich die glückliche Phase, viele 1-0 zu machen. Ich konnte mit Paul auch sehr, sehr gut, hat mir vielleicht auch nochmal Auftrieb gegeben, aber allen anderen auch. Also von daher zu dem Zeitpunkt der richtige Trainer. Dann Wolfgang Rolf, zu der Zeit unglücklich, würde ich mal sagen. Ich will mir da nicht zu nahe treten, es war einfach unglücklich zu der Zeit. Mirko, für mich ein Top-Trainer, also ein sehr, sehr guter Trainer und war meiner Meinung nach viel zu schnell weg hier. Aber machte also in dem Falle auch sehr, sehr viel Training, also mit dem Ball, wenig Laufeinheiten, aber die Laufeinheiten dann eben so, dass es kaum merkst mit Ball. Also ich fand mal eine ganz andere Sichtweise auch für uns dann. Aber dann hat es für ihn letztendlich auch nicht mehr gereicht.
Ja. Ihr habt dann unter anderem gespielt gegen Jürgen Klopp, der damals bei Mainz 05 Spieler war. Süleyman Sané, Vater von Leroy Sané, Wattenscheid 09. Jogi Löw hat beim SC Freiburg dann, glaube ich, noch gespielt. An wen denkst du gerne noch zurück oder welche Duelle und welche Gegenspieler oder gegnerischen Trainer? Da sagst du eher, okay, das war ein bisschen schwierig.
Schwierig fällt mir jetzt gerade... fällt mir jetzt gerade so recht nichts ein, aber auf die Schnelle fällt mir Freiburg ein, weil ich gegen Freiburg, ich habe ja als vermeintlicher Stürmer viel zu wenig Tore gemacht, in dem Sinne, sagen wir es mal vorsichtig so, ich war ja kein Spieler, der da am Fünfer gewartet hat, sondern eher derjenige, der drumherum gewuselt hat und auch mehr in der Defensive dann ausgeholfen hat, aber was mir einfällt, ist Freiburg, weil erstmal ist Volker Finke ein dufter Typ, es war immer sehr, sehr sympathisch auch, bis auf, dass sie uns einmal verhauen haben von der Mannschaftsfahrt nach München, haben sie uns übelst wehgetan, aber auch da sind wir nach einer Stunde ganz schnell drüber weggekommen. Aber da hatte ich so eine sehr gute Quote auch und später dann, oder da war ich schon 30, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, ich wurde 30, dann auch noch ein Angebot von Freiburg, also habe immer sehr, sehr gerne dagegen gespielt. Ansonsten nein, negativ war nur erst das Lernen mit der zweiten Liga, mit dem Tempo. Zudem auch zu der ersten Zeit auch noch mit der Härte, die haben wir hier selber auch verteilt. Wir hatten ja auch einige dabei, die dann ganz gut draufgehauen haben. Und das war ja auch so. Ich nehme mich da nicht aus, aber wir hatten da andere Spezialisten dafür. Dann wurde das ein bisschen eingedämmt, auch durch neue Regeln, Schiedsrichterregeln. Der Spieler wurde mehr geschützt, was auch mittlerweile längstens okay ist, aber... Ansonsten würde ich sagen, den SC Freiburg erstmal, ja.
Mm. Ihr habt auch gegen Schalke gespielt, habt ihr zu Hause geschlagen, 2-0. Da hat Bernd Deters zwei Tore gemacht. Ihr habt gegen 1860 München hier zu Hause gespielt.
Erzähl gleich, warum ich lache.
Da haben die ihren Durchmarsch in die erste Bundesliga geschafft, hier ja. 1860. Ihr habt in Lautern gespielt, das legendäre, torreichste Zweitligaspiel, ja. 6-7 verloren. Sind das so die 3-4 Spiele, die am meisten in Erinnerung geblieben sind? Oder hast du noch ein, zwei andere?
Nein, das war schon... okay, fangen wir an mit Kaiserslautern. Das war ja ein Spiel, da war die Messe gelesen. Die Saison war durch. Wir sind relativ locker hingefahren. So haben wir scheinbar auch gespielt. Stand ganz schnell 4-0, glaube ich, 3 oder 4-0. Für Kaiserslautern dann war Otto Reage gnädig. Und hat, ich meine, das war Olaf Marschall, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Es verschwimmt dann auch ein bisschen, aber dann hat er ein bisschen ausgewechselt und dann kamen wir ran. Und es war ein mega Spiel an 7-6, wo wir dann natürlich sehr, sehr gut mit leben konnten. Wir hatten T-Shirts an, wir hatten, das muss ich kurz erzählen, die Zeit hoffentlich reicht die. Mhm. Und zwar hatten wir beim Warmmachen Shirts an, die waren aber versteckt unterm Pullover. Auf dem Shirt stand vorne drauf, wir gratulieren dem 1. FC Kaiserslautern zur Meisterschaft und Aufstieg. Und hinten stand aber drauf das Spiel oder das Ergebnis aus dem Hinspiel, wo sie dann hier verloren hatten. Und nach dem Wahrmachen sind wir zu den Zuschauern, haben erst vorne gezeigt und haben uns gedreht und haben dann das Ergebnis aus dem Hinspiel. Aber das hat die gefreut. Und dann haben wir es ausgezogen, das Shirt, und haben reingeschmissen. Und da konnten wir gar nichts mehr verkehrt machen. Ne? Mhm. Das war also ein Megatag. Wir haben hinterher mit denen den Aufstieg gefeiert. Es war sehr, sehr klasse. Also jetzt habe ich den Faden verloren zu den anderen Spielen.
1860
war hier auch, war hier auch legendär. Zeigt uns ja auch die Namen, die du ihm aufgezählt hast, gegen was für Spieler wir spielen durften. In der ganzen Zeit, in was für Stadien wir spielen durften. Und dass wir auch über die ganze Zeit mithalten konnten, über 11 Jahre. Es war zu der Zeit auch suchte es auch seinesgleichen, muss man ganz klar sagen. Nichts gegen den VfL Osnabrück, aber es ist immer so in aller Munde. Zu der Zeit waren die, ich glaube, 2 oder 3 Jahre und Oldenburg auch nicht mehr oder eher noch weniger parallel mit uns in der Zweitliga oder in der zweiten Liga. Mhm. Und wie gesagt, wir durften also dann in Schalke, deswegen musste ich auch so lachen. Hier macht Bernd seine 2 Tore gegen Schalke und auf Schalke sind wir dann in der Halbzeit, sind wir dann, das war ja damals Parkstadion, ne? Die Rolltreppe hochgefahren und dann habe ich so, und Eko musste an dem Tag Libero spielen, wir spielen mit Libero. Und dann sagte er tatsächlich zu mir, ist das langweilig, ne? Und es stand 0-0, es ist 0-0, glaube ich, auch geblieben. Mhm. Und ich sage, nur warte erst noch mal ab, dann lass uns das erstmal nach Hause bringen. Und ich sag mal, so eine gewisse Kaltstolzigkeit, soll das nur widerspiegeln, die dann teilweise auch vorhanden war. Nichts mit Arroganz zu tun, 0,0, eher im Gegenteil. Wer Eko kennt, der weiß, wie er es auch gemeint hat. Es war halt so an dem Tag, wir wussten irgendwie, wir nehmen was mit. Mhm.
Ja, und es war ja eine komplett andere Zeit, muss man sagen, zu heute. Also es gab noch keine reinen Fußballstadien. Einige hatten das vielleicht schon, andere noch nicht. Teilweise Parkstadion noch mit Tatanbahnen, es waren weniger Zuschauer im Stadion. Es wurde längst nicht jedes Spiel schon mal gar nicht live gezeigt, geschweige dann irgendwie abends in der Sportschau. Du bist dann die komplette Zweitliga-Zeit beim SV Meppen geblieben, hast aber auch das Interesse von anderen Clubs geweckt. Warum bist du dem SV Meppen dann treu geblieben und hast nicht diesen Sprung gewagt? Weil es gab ja andere wie Reinhold Tatamusch oder Eckhard Volt, die es wenigstens versucht haben woanders.
An und für sich habe ich nur einen Fehler gemacht. Also bevor wir aufgestiegen waren, hatten wir schon das ein oder andere Angebot, auch vom HSV. Da waren wir noch Amateure, da spielten wir aber sehr, sehr viele Spiele im Länderpokal da oben. Und da war ich dann, wo wir eingeladen waren, auch mal verletzt gewesen. Da passte es gerade nicht. Dann bin ich in Bochum gewesen, da ist es so richtig nicht weitergegangen dann mit den Verhandlungen. Bevor ich hier nach Meppen gekommen bin, hatte ich auch mit Hannover 96 oder hatte bei Hannover 96 mittrainiert, bei Hertha BSC und bei Werder Amateuren. Aber es hat irgendwie, habe ich gedacht, ich wollte auch tatsächlich noch, wusste ich, wo der Weg hingeht, heute bin ich schlauer. Ich wollte aber noch eine Ausbildung mehr machen, eine kaufmännische. Habe mich dann für den SV Meppen entschieden und dann während der Profizeit war es tatsächlich so. Man baut sich dann auch bei der Arbeit, ich war damals bei Elektra Beck und baust du dir was auf. Ich wäre gegangen, wenn ich jetzt nicht 30 gewesen wäre. Das ist eigentlich der einzige Vorwurf, den ich mir machen kann. Mhm. Wo man dann hätte sagen müssen, ich hätte auch meine Spiele gemacht. Das Interesse war doch sehr, sehr groß von Volker Finkel. Wir haben ein paar Mal telefoniert. Einzige Fehler, dann hätte ich jetzt Erstligaspiele sicherlich auch wieder gehabt, aber gut, alles im Leben kann man nicht haben und ich bin deswegen nicht traurig. Wenn mich aber einer fragt, kriegt er das als Antwort auch, das hätte ich besser machen können oder hätte ich machen müssen.
Wenn du gegangen wärst, hättest du wahrscheinlich keine 361 Zweitligaspiele für den SV Meppen gemacht und 61 Tore geschossen. Kein anderer hat mehr Tore in der zweiten Liga gemacht für den SV Meppen. Insgesamt bist du mit 474 Partien der Spieler auf Platz 2 der ewigen Einsatzbestenliste beim SV Meppen. Werte, auf die du sicherlich auch stolz bist, oder?
Absolut. Das mit dem zweiten Wert, den du jetzt gerade erzählt hast, mit dem nach Bernd ist es, glaube ich, die zweitmeisten Spiele, also generell im Verein oder Pflichtspiele, also da war ich auch einigermaßen positiv oder bin positiv überrascht. Das wundert mich also auch mit den ganzen Jungs, also jetzt Gerd Sand, Beileid noch in Gott hab ihn selig. Gerd war ja auch ein total feiner Kerl und ein hiesiger. Und andere Spieler auch, die dann, wo ich gedacht habe, die haben tatsächlich so, wurde immer vom Frühjahr erzählt, tatsächlich wesentlich mehr Spiele. Aber klar, da kommt natürlich was zusammen mit den Jahren in der dritten oder in der Amateuroberliga und dann gut 11 Jahre zweite Liga und fast, kann man ja sagen, bei 361 Spielen fast durchgespielt. Das ist dann natürlich schon ein Brett. Allerdings, wenn man dann Thomas Müller und so sieht, dann ist es ja auch wieder nichts.
Stellst du dein Licht jetzt etwas unter den Scheffel? Ich finde das schon eine tolle Zahl. Also du hast dann das erste Jahr nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga, hast du noch gespielt warst dann 35 Jahre alt und hast dann wahrscheinlich altersbedingt aufgehört? Oder was war der Grund?
Ja, es gab hier vertragsmäßig, das brauche ich gar nicht unter Tisch kehren, ein paar Differenzen noch, Abstieg, nicht Abstieg, Vertragslaufzeit und so weiter. Und dann gab es da ein bisschen Stress, aber da will ich gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist Schnee von gestern. Und ich hatte eine tolle Zeit, bin ganz kurz, habe einen ganz kurzen Ausflug gemacht nach Nordhorn, bin dann hier wieder, habe dann einen spielenden Co-Trainer gemacht bei der zweiten. Über Jahre dann und war dann Stützpunkttrainer. Und wie gesagt, es ist alles in allem sehr, sehr gut gelaufen. Also ich blicke da auf nichts Böse zurück, auf gar keinen Fall.
Ja. Eintracht Nordhorn, genau, da hast du noch eine Saison gespielt. Ein guter Moment, jetzt so zum Schluss nochmal über die Zeit danach zu sprechen. Und bevor wir beide das machen, wollen wir uns einmal ganz kurz einen ehemaligen Wegbegleiter, der im Prinzip heute noch ein Wegbegleiter ist, nämlich Frank Faltin, anhören. Den habe ich vor kurzem mal gesprochen und da haben wir mal über Robert Thuben geredet und wir wollen uns mal anhören, was er gesagt hat.
Da bin ich gespannt.
Ja, als Fußballer war auch Tobi natürlich schon eine richtige Granate mit seinem Übersteiger. Wurde er auch echt bekannt. Im Training hat das nie geklappt, aber im Spiel hat es immer geklappt. Von daher war das immer sehr, sehr interessant und als Mensch, wir sind heute noch befreundet, ein toller Typ und kann man immer Spaß mit haben und auch sehr zuverlässig.
Ja. Als ihr damals aufgestiegen seid in der Saison, welchen Anteil hatte er vor allen Dingen auch an diesem Aufstieg?
Ja, Tobi hatte auch einen großen Anteil, er hat auch viele Spiele in dem Jahr gemacht und auch viele wichtige Tore gemacht da schon. Ne? Kam ja 3 Jahre vorher von Kloppenburg, eine Klasse tiefer und hat sich durchgebissen und war, ich weiß gar nicht, bis 97, 98 bei uns. Ne? Also hatte einen großen Anteil daran.
Ja. Was ist er für ein Mensch? Du sagst gerade, ihr habt jetzt auch heute immer noch Kontakt, nicht nur ihr beiden, sondern ich glaube noch weitere Aufstiegshelden. Mhm. Was macht ihr miteinander und vor allen Dingen, wie ist Robert Thuben auch so abseits des Fußballplatzes?
Also wir sind wirklich eine Truppe von 12 Spielern, ne, wovon 10 damals auch mit aufgestiegen sind. Wir treffen uns jedes Jahr vor Weihnachten bei meiner Mutter im Keller zu einer Hühnersuppe und eine schöne Flasche Bier. Und dann fahren wir meistens auch noch einmal im Jahr los. Und Tobi ist auch immer eine Stimmungskanone, der auch mal Lieder anstimmen kann, wo man richtig Spaß mitkriegt. Und von daher, ja, eigentlich, wir haben eine gute Gemeinschaft, eine gute Truppe von damals zusammen.
Ja, soweit ich weiß, trefft ihr euch einmal im Jahr auf Norderney, glaube ich, mit den Kollegen. Und er hat ja auch gesagt, im Keller bei ihm zu einer Suppe. Ja, wie bist du mit diesen ehemaligen Teamkollegen verbunden und wer gehört zu diesem Kreis dazu, mit dem ihr euch immer noch trefft?
Also mittlerweile machen wir ein bisschen mehr. Wir machen eine Fahrradtour. Wir treffen uns bei Tatamusch auch oder bei Reinhold dann auch einmal im Jahr im Sommer. Leder zum Grillen ein. Also wir treffen uns jetzt tatsächlich oder versuchen uns öfter zu treffen. Also auch möglichst komplett. Ja, die Truppe hat sich dann so rauskristallisiert. Dazu muss ich allerdings sagen, dazu gehört Jupp Menke, Eckhard Vorhold, Frank Faltin, Hermann Rühlander, Martin van der Pütten, Didi Suhlmann, Gerd Heuermann, meine Wenigkeit. Jetzt fange ich an, ein bisschen zu schwimmen. Nein, ich schwimme nicht. Dazu gehört Carsten Herrmann, der über Umwege zu uns gekommen ist. Der ist hier eigentlich so gar nicht bekannt, aber bei Werder Bremen Amateure, da wo Christoph Hans ist, der gehört auch zu unserem Kreis natürlich. Christoph, obwohl der nur 2 Jahre hier war, haben wir eine ganz, ganz enge Bindung. Ich bin auch Taufpate zu einem seiner Jungs und der ist auch des Öfteren nochmal hier. Und so schließt sich dann auch der Kreis. Carsten Herrmann, wie gesagt, dann guter Bekannter über den und über den. Und auf einmal Bub war irgendwie mit dabei und nicht wegzudenken, obwohl er jetzt hier nie gekickt hat. Jetzt muss ich ihm fairerweise überlegen, habe ich einen übersehen. Jungs, wenn ihr den Podcast dann hört,
beschwert euch bei ihm.
Sorry.
Ja, ich denke, du wirst alle nahezu genannt haben. Ja, also es sind durchaus auch Freundschaften entstanden. Und es ist dann so, wenn man so zusammenhockt, dann werden die Geschichten noch ein bisschen blumiger, noch ein bisschen besser, als sie vielleicht wirklich gewesen sind.
Oder? Verrückt. Ja, verrückt. Also das ist die Abstände zum Tor werden immer mehr. Na, früher waren dann hast du dann, weißt du denn noch, ich sage das jetzt mal auf Blatt, Martin, von 6. Meter. Mittlerweile sind es jetzt 26. Ne? Und wenn wir dann in 10 Jahren, werden es dann wahrscheinlich über 30 Meter gewesen sein. Immer mit dem Augenzwinkern dabei. Ja, liebe, nette Jungs. Und mittlerweile ist es auch, wir werden ja auch älter. Es passieren ja Dinge dann auch beim Älterwerden leider, die nicht immer schön sind. Und so ist es doch so, dass wir in dieser Truppe in den letzten 30 Jahren also noch viel, viel mehr gewachsen sind. Und Wenn das vorher nicht gewesen ist, aber was, das bezweifle ich auch, aber jetzt hat es dann auch nicht jeder kapiert. Wir wissen alle genau, wie wichtig das ist. Und man kann sich auch mal irgendwo, man kann sich auch mal ausheulen. Man kann auch in der Gruppe, auch wenn man mal ein Bierchen trinkt, auch dann werden mal Sachen angesprochen. Das gehört für uns dazu. Wir sind sehr, sehr erwachsen alle und oder erwachsen geworden über die Jahre. Und da passt kein Blatt dazwischen.
Wirst du denn oder werdet ihr heute noch als Aufstiegshelden erkannt in der Öffentlichkeit? Werdet ihr noch angesprochen, häufig darauf?
Tatsächlich letzten Samstag noch des Öfteren, ja. Ist wirklich so, wir waren unterwegs und ja, man haut sich ungern selber auf die Schulter, das tue ich hiermit auch nicht. Aber du hast gefragt, also es ist wirklich so, wenn du dann hier unterwegs bist, ob du essen gehst, Schleichwerbung mache ich jetzt nicht, aber wir waren auch essen, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, wir waren hier in den unterschiedlichen Gastronomien am Wochenende, dann bist du tatsächlich immer angesprochen. Aber es ist eigentlich immer sehr, sehr nett, auf eine sehr ruhige und sympathische Art. Und es ist, wär gelogen, wenn man nicht sagt, dass einen das auch ein Stück weit stolz macht, natürlich.
Schaust du dir die Spiele der heutigen Mannschaft noch an? Bist du im Stadion, verfolgst es, was weiß ich, über einen Livestream, Live-Ticker? Wie häufig bist du hier?
Also wir sehen tatsächlich eigentlich alle Spiele. Ich bin da ziemlich auf dem Laufenden. Wenn ich jetzt hier aus verschiedenen Gründen keine Zeit habe, bei den Heimspielen dabei zu sein, dann sehen wir es auch meistens am Fernsehen. Auswärts sowieso dann über den Stream, wo die Qualität mittlerweile auch immer besser wird. Und wir sehen fast alle Spiele, ja.
Abschließende Frage, wenn du heute auf den Fußball der heutigen Zeit schaust, mit allen Veränderungen, Finanzen, mediale Präsenz, Änderungen der Spielregeln, Schiedsrichter, Assistent, wie auch immer, wärst du gerne in der heutigen Zeit Fußballer oder sagst du, Mensch, du wirst es sowieso natürlich nicht ändern können, aber wenn du es entscheiden könntest, würdest du gerne heute Fußballer sein?
Also ich hätte keine Angst, das heutzutage nicht zu sein. Also wenn ich jetzt dabei wäre, glaube ich, würden wir genauso unserem Mann stehen. Also die zweite Liga, wir waren damals sehr, sehr austrainiert. Es ist sicherlich athletischer und schneller geworden. Letztendlich muss das Runde immer noch ins Eckige. Das ist die Krux an der Sache. Ich finde, so einige Regeln, die das Spiel dann eben forcieren, schneller machen, also finde ich sehr, sehr gut. Das ist abseits jetzt so haarklein immer über 28 Lupen dann justiert wird, finde ich ein bisschen sehr, sehr schade. Macht den Fußball so ein bisschen träge, die Entscheidung träge. Sollte man nochmal überdenken. Meiner Meinung nach, ich bin nur ein kleines Rädchen oder ein ganz kleines Licht in dem Fall. Aber ansonsten, es ist schneller geworden, aber wie gesagt, beides hat seinen Reiz gehabt. Also Stehgeiger waren wir dann in den 90ern tatsächlich auch nicht. Aber es ist tatsächlich etwas schneller geworden und mir gefällt es auch mittlerweile. Es ist auch hier in der vierten Liga sich richtig guter Fußball, es ist richtig gut anzugucken. Sehr gute Kombination. Der SV hat natürlich viel investiert, sagen wir es mal so, in Kauf genommen dieses Jahr, um dabei zu sein. Aber man sieht es am Resultat. Also du hast einen guten Kader, einen breiten Kader und weitermachen, dann wird es klappen.
Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenschnack. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dir persönlich wünschen wir alles Gute.
Danke.
Natürlich auch euch, den Fans des SV Meppen, die besten Wünsche für das Jahr 2026. Einen guten Rutsch. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Robert Toben. Danke, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke.
Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.